Was war das denn? Mann, das war eine anstrengende Nacht. Hallo zusammen.
Hallo.
Wir waren, Raoul hat uns durch Bukarest geführt. War eine sehr anstrengende Nacht und jetzt haben wir gedacht, wir legen noch einen drauf und machen noch eine Sendung und gehen dann ins Bett.
Ja, wunderbar. Warum Bukarest? Kannst du das noch kurz erklären?
Ja, ja, der Jim ist Multimillionär, wie jeder das auch weiß, hat mehrere Wohnungen überall in der Welt und er meinte, Jungs, ich habe auch meine ganze Plattensammlung irgendwo in Bukarest und jetzt sind wir hier.
Schönes Städtchen, muss ich ja sagen.
Ja, ja, leckeres Essen, also ja. Diese Hackfleischrollchen waren lecker, die Kuttelsuppe war wirklich sehr lecker. Nee,
die hast du aber alleine gegessen. Ja, ja.
Und der Schnaps war hart. Ja, es hat alles gepasst irgendwie.
Ja, wunderbar, wir sind bester Laune.
Also, ja, genau, trotzdem, ja, vielen Dank fürs Zuhören und willkommen bei einer Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute ist der Raoul endlich wieder. Da freue ich mich aber.
Ich freue mich auch. Ich bin mal gespannt, ob ich das Ganze so zusammenbekomme. Ich habe mir tatsächlich einiges vorgenommen und versucht, das in einer knappen halben Stunde unterzubringen. Und zwar Grunge versus Britpop. Was am Ende übrig blieb. Ich möchte die zwei großen Strömungen der 90er, der Rockmusik der 90er, Grunge und Britpop gerne mal mit euch besprechen und gucken, was bleibt hängen, was der ganze Hype, der teilweise drum gemacht wurde, war es der wert oder wird heutzutage Britpop und Grunge richtig eingeordnet? Oder vielleicht haben wir ganz andere Ideen, wie wir heutzutage damit umgehen sollten. Ich fange mal mit einem ganz persönlichen Rückblick an und zwar mit dem Grunge. Der Grunge war ja Musik, die ja zu Beginn der 90er angefangen hat und für mich damals als Mit-30er komplett fremd war, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich meine, ein typisches 80er-Jahre-Kind. Ich glaube, Jim, das kann ich bei unserem minimalen Altersunterschied von nicht mal 11 Monaten oder so sagen, ne, dass wir in den 80er-Jahren viel gehört haben. Wobei, Stefan, du bist ein Ticken jünger. Ne? Das sind für dich eher die 90er, was für uns die 80er
genau,
waren,
Ende der 80er und 90er-Jahren, genau. Okay.
Ja, wobei für mich Grunge dann, das kam folgerichtig und gut.
Also ja, wunderbar. Toll. Also ich hoffe, wir diskutieren heute viel und innig. Bei mir war es so, dass für mich persönlich Rock in den 80ern kaum stattgefunden hat. Also das Rockigste, was ich in den 80ern so gehört habe, war tatsächlich, wo ich dachte, oh, das geht aber ab, The Cult.
Mhm.
Ja?
Aber das war ja schon ein bisschen so Darkwave-Alarm fast. Ja, aber ne?
Für mich. Und diese ganze New Wave of British Metal ging komplett an mir vorbei. Iron Maiden und Co. Oh, da geht einer schon so langsam.
Sonic Youth und Dinosaur Jr.
Sonic Youth war auch kein Thema. Pavement war kein Thema. Ich habe The Cure und Prince gehört. Ich habe die Smith gehört. Also ich war sehr poppig unterwegs. Ne? Also, ja, natürlich höre ich heute noch gerne, aber Iron Maiden und Co. komplett fremd. Auch für mich komplett unwichtig und auch teilweise teilweise auch heute noch. Also für mich auch eher nur ein Achselzucken wert. Aber gut, Gott sei Dank sind wir ja alle verschieden und tolerant genug. Ja, und dann Anfang der 90er, Ende 89 kam ein Album raus, was ihr wahrscheinlich auch noch kennt. Das Debütalbum von Lenny Kravitz. Ein immer noch ganz großartiges Werk. Und der war dann tatsächlich hier in Bonn, weil wir gerade in Bukarest sind, in der damals noch bekannten Biskuithalle. Jeder Bonner wird wissen, wovon ich rede. Die gibt es heute nicht mehr.
Und ehemals Diskothek und Konzertsaal.
Genau das. Und da gab es tatsächlich dann als Vorsänger, Vorband, der Robert Plant als Sänger von Led Zeppelin. Och. Und da lief tatsächlich auch Led Zeppelin als Musik im Hintergrund. Also die Leute kommen rein und irgendwelche Musik unterliegen und ich dachte, was ist das denn? Und das war der erste Moment, wo ich mich tatsächlich mit Led Zeppelin und damit die Purple, Black Sabbath und wie sie alle heißen, beschäftigt habe. Für mich war das früher absolutes Fremd- und Neuland.
Das ist Jim, umgekehrt bitte. Proportional zu mir, würde ich sagen.
Ja. Okay, du bist erst zum Schluss zu ABBA gekommen, oder was?
Nö, alles parallel, aber schon als es rauskam.
Ja, siehst du mal. Ja. Iron Maiden-Fan auch, ne? Glaube ich, warst du.
Ja, aber nur von den ersten beiden Bands, von den ersten beiden Alben.
Mit dem
anderen Frank Sänger, Diano noch, ja, der Sänger war, ja, und der dann aufgrund seiner Drogenprobleme rausgekickt wurde, verständlicherweise, aber der neue Sänger hat mich dann nicht mehr begeistert. Musikalisch war das jetzt wahrscheinlich alles in Ordnung, aber ich habe mich dann auch ein bisschen aus diesem normalen Heavy Metal der Frühzeit, der ja nichts mit den gängigen Heavy Metal Gruppen der Jetztzeit zu tun hat. Das war ja eher rockiges Kulturgut, sage ich.
Kulturgut, ja. Und das passt auch gut zu unserer Sendung.
Eben, wo dann die ersten Riffs dann so angelegt waren, dass man verstanden hat, okay, das ist was Neues. Wenn du heute jetzt irgendwelche Metal-Bands dir reinziehst, dann sind da in der Regel zwei Gitarren am Start. Es gab viele Trios damals bei dieser New-Metal-Bewegung, also Motorhead beispielsweise, Tank und solche Sachen. Aber ich will jetzt hier nicht lange labern, du bist dann
zu. Ja, genau, Metal ist auch diesmal nicht das Thema. Ich weiß nicht, Stefan und du und mit Rock und Hardrock-Musik und Metal-Musik.
Metal war auch nicht so mein Ding. Also viele Freunde haben sehr viel Metal gehört. Also ich war auch in den 80er Jahren sehr beeindruckt von Noise Rock und von Sonic Youth und Dinosaur Jr. Das ist die, oder auch Elliott Smith und was wir da alle schon diskutiert haben. Ja, ja. Und dann Nirvana war für mich ein sehr großer Moment, also ich war direkt Fan, also wir haben mit meinen Freunden auf jede Party, die wir veranstaltet haben, Nevermind, ja, rauf und runter gespielt und waren, ja, also das war wirklich was Neues und das war gehörte ein bisschen zu unserer Generation auf jeden Fall.
Okay, siehst du, dann sind wir musikalisch gesehen doch eine andere Generation. Bei mir war es so, ich habe Nirvana Smells Like Teen Spirit zum ersten Mal gehört, das rumorte so, hast du die schon gehört? Und dann habe ich das gehört, ich glaube, ich habe mir sogar auch die CD gekauft und ich dachte, uiuiui, ist das hart. Ist mir viel zu hart, viel zu rockig.
Also es war schon
weicher, ne? Ja. Vor allen Dingen mit dem Nachnamen, ne?
Ende der 80er begann auch schon der Death Metal, da hättest du auch gerne mal reinhören können.
Ja, ja, genau, hätte ich wahrscheinlich noch mehr Angst bekommen. Also wie gesagt, es war irgendwie, ja, aber dann, weiß ich noch, in Meckenheim an einem schönen Sonntagnachmittag habe ich zum ersten Mal das Video gesehen von Soundgarden, nämlich Jesus Christ Post von dem Album Bad Motor Finger. Ich weiß nicht, das Album kennt ihr vielleicht. Ja. Das, ich weiß nicht, ob ihr das Video Chris Cornell am Kreuz geschlagen. Ich dachte, Hilfe, die Welt bricht zusammen. Und ich fand es fast fantastisch. Also es hat mich total
begeistert.
Also. Ja, doch, das war so der Kick. Damit habe ich meine eng gesteckten Cure-Grenzen verlassen und Simple Minds und wie sie alle hießen. Und habe mich dann darauf eingelassen und habe dann relativ schnell festgestellt, dass mir tatsächlich Soundgarden sehr viel besser als Nirvana gefallen haben. Und ich sehe auch eine ganz klare Verbindung zum Beispiel zwischen Soundgarden und Led Zeppelin. Ich halte das Soundgarden eigentlich eine Reinkarnation, aber das ist ein ganz anderes Thema, will ich jetzt nicht vertiefen.
Kannst ja noch Pearl Jam mit
reinnehmen. Pearl Jam war ich nie so. Ich weiß nicht.
Das würde ich eher zu Led Zeppelin erzählen.
Nein, never. Robert Plant und Chris Cornell sind sehr ähnlich, aber egal.
Okay. Anderes Thema, andere Sendung,
ja,
oder?
Ja, eben. Und andere Generationen doch, was 11 Monate ausmachen können. Jedenfalls, dann fing die große Liebe an zu Grunge und ich war damals überzeugt, das ist eine Musikrichtung, die ähnlich wie der Punk der 70er bleibt. Grunge wird auf jeden Fall bleiben. Wir haben noch wunderbar tolle Musik für uns. Und auf Jahrzehnte werden wir mit den Alben des Grunge und neuen spannenden Sachen begleitet werden. Aber das ging ja dann doch ganz anders aus. Also ich habe mir mal ein Datum rausgewählt, ich denke ein Jahr rausgewählt, wo man sagen kann, Grunge hat sich so langsam dem Ende zugeneigt. Und das war tatsächlich das Jahr 94. Unter anderem April stirbt Kurt Cobain. Mhm. Und Soundgarden bringen ihr absolutes, also für mich, Meisterwerk raus, Super Unknown. Und dann irgendwie, was gab es dann noch? Ein bisschen Alice in Chains oder so. Aber für mich so Gefühl, Mitte der 90er hörte Grunge auf und bleibt für mich aber eine ganz starke Erinnerung an die 90er. Für mich ein ganz großer Faktor der 90er Jahre Musik, ganz wichtig. Und um auch mal endlich zum ersten Titel zu kommen, möchte ich natürlich ja nicht Soundgarden, sondern was von Nirvana spielen. Ein Titel, den ich beim ersten Hören schon unschlagbar fantastisch fand, der leider kaum bekannt ist. Er stammt von ihrem letzten Album In Utero und er heißt Milk It. Bitteschön.
Genau, ich bin mir gleich. Der Timo hat mal auch eine schöne Vorstellung gemacht von dieser Unitero-Platte. Die finde ich ganz toll.
Rusty Nails 82 genau. Auf seinem YouTube-Kanal. Ja, genau. Herzliche Grüße, das stimmt. Genau. Die hat
Timo, wenn du uns hörst.
Liebe Grüße nach Karlsruhe.
Geht eigentlich da richtig los. Also, ja, ich liebe die Platte. Ich finde, das ist die Platte, wo Dave Grohl als Schlagzeuger am besten rüberkommt, deutlich besser als bei Nevermind.
Ah, ja.
Und ich finde in der Tat, dass In Utero viel, viel besser aufgenommen und produziert wurde als Nevermind. Da waren die schon bekannter und konnten sich ein bisschen mehr leisten. Mhm. Also ganz tolles Stück.
Ah, toll, ja. Jim?
Also ich kapriziere mich immer auf das erste Nirvana-Album, als es noch gar nicht en vogue war.
Bleach.
Und das ging hier auch schon ziemlich ab dann in der Indie-Fanzine und Musikpresse. Und da haben sie ja schon den Weg klar vorgezeichnet. Und dann war das natürlich ein extrem kommerzieller Schritt. Dann, ich glaube, Geffen oder wo ist es erschienen, das erste Album? Ist auch völlig wurscht, jedenfalls Major Label.
Mhm. Du meinst das zweite Album?
Also in dem Fall dann das zweite Album. Mhm. Und das, ich glaube, mit Smells Like Teen Spirit als Katalysator für alles Mögliche. Mhm,
absolut.
Was man auch sagen darf und muss, ist die West, also diese Szene der Nordwesten von den USA und in dem Fall Seattle. Mhm. Das war schon eine sehr pulsierende Szene seit den 60ern. Da gab es ganz viele Garagenpunk-Bands und die sich bis in die End-80er, frühen 90er, da gab es eine ganze Latte an Bands, die wirklich relevant waren und parallel zu diesem ganzen Grunge-Geschehen auch sehr, sehr, sehr spannende und zum Teil auch grungige Musik gemacht haben. Und das Feld des Grunge ist ja auch, wie wir vielleicht gleich weiter noch besprechen, sehr weit gestreut.
Oh, das weiß ich nicht.
Also es ging ja an, wenn du jetzt Sub-Pop-Veröffentlichungen nimmst oder Amphetamine Reptile-Sachen. Also so Helmet zum Beispiel als eine sehr, ja fast leicht Metal-beeinflusste Geschichte bis hin zu, ja, sehr 70-orientierten Sachen, alles da.
Okay, ja, und man darf nicht vergessen, Jimi Hendrix kommt aus Seattle, nur mal so als Fußnote.
Sehr richtig.
Ja. Und man darf auch nicht vergessen, Nirvana wurde eigentlich sehr gepusht von Sonic Youth. Die haben auf eine große Tour von Sonic Youth als Vorband gespielt.
Ja.
Also die, und ich finde, Nirvana hat, was neu war für mich, war der Sound. Die haben wirklich, das ist so ein ganz typischer Sound, auch die Gitarre, so, das war neu. Das, für mich ist das Grunge.
Ja, ja, genau.
Also so Grunge war noch nie wie Nirvana, finde ich. Ne, so.
Und, interessant, auch dieses mediale Echo, was auf die zurückgeschlagen ist. Sie haben ja tolle Videos gemacht auch. Ich erinnere mich an dieses eine Video, wo sie in so einem 60s-Design dann da rumgespielt haben. Und diese gebrochene Persönlichkeit letztlich von Kurt Cobain, das hatte schon sehr viel Spannung und Interessantes, obwohl es jetzt rein Major-Alarm war und das Ding millionenfach verkauft war das in dem Sinne immer noch eine Independent-Band.
Ja, auf jeden Fall.
Bis zum Ende.
Genau, das ist genau das. Deswegen wollte ich nochmal über diesen Titel was sagen, warum ich den ausgewählt habe. Ich finde finde, er klingt heute noch taufrisch, dass der Song 30 Jahre alt ist, glaubt zumindest mein Sohn mir nicht. Er hat wunderbar diese laut-leise Dynamik, die ja auch durch den Grunge sehr bekannt geworden ist, und machen das perfekt. Und dann dieses gerade Anti-Gitarrenspiel, ne? Das ist kein Riff, das ist nix, da klimpert einer an zwei Tönen nur rum. Das war damals im Hair Metal oder sonst wo absolut undenkbar. Und dann diese Stimme, die so langsam sich hineinschleicht und eine Stimmung vor. Also ich finde den Song toll, wie gesagt, nicht der größte Nirvana-Fan, aber ganz, ganz wichtige Band aus den 90ern. Bitte, Jim, ja?
Zu Nirvana selber. Ich bin ja immer nicht für die Glorifizierung der Hauptkünstler aus einer Band. Aber in dem Fall kann man sicherlich sagen, dass diese interessante Figur von Kurt Cobain, der ja sich letztlich leider dann auch ein bisschen zugedruckt hat und mit diesem ganzen Stardom gar nichts zu tun haben wollte, hatte eine extrem gute, passende Stimme für diesen ganzen Bereich. Mhm, ja. Er hat super die entsprechenden Riffs rausgezaubert und hatte auch so eine völlig abgehangene, ich meine, der hatte ja auch eine schwierige Kindheit, wenn man diese Doku gesehen hat über ihn, das ging ihm in einer gewissen Weise, fand er das alles, wollte er das ja auch, aber irgendwann ging es ihm auch am Arsch vorbei. Mhm. Und es ist erstaunlich, was in dieser kurzen, leider nur kurzen Schaffensphase da alles rausgekommen ist.
Ja, wunderbar. Genau, wie du eben sagtest, seine Riffs, die richtigen Riffs, obwohl das Gitarrenspiel ist eher limitiert, ne? Also das ist nicht unbedingt, also das könnte ich auch alles auf der Gitarre spielen, und tolle Songs.
Absolut.
Ja, er hat tolle Songs geschrieben. Er hat all das, was... Das
Zusammentreffen mit Dave Grohl. Dave Grohl ist, wie Phil Collins, ein sehr großer Schlagzeuger, muss man sagen. Und natürlich auch der Frontman von den Foo Fighters. Mhm. Wobei ich bin kein großer, ich finde... Muss ich ehrlich sagen,
das ist lustig, dass du das jetzt sagst, weil ich hätte jetzt unbedingt gefragt, wie seht ihr eigentlich aktuell die Foo Fighters, aber das können wir auch gerne nachher
gerne notieren, ja, machen wir noch zum Schluss. Ja.
Essen wir noch eine Kuttelsuppe oder so.
ja, es freut mich sehr, dass wir so zum Diskutieren kommen zu dem Thema, genau, super. Jim nickt, das tut mir immer gut, wenn du nickst. So, aber jetzt komme ich zu einer Herzensangelegenheit. Ich möchte hier eine Band herausstreichen, die meiner Ansicht nach viel zu kurz gekommen ist in der modernen Rockgeschichte, die einen immensen Einfluss gehabt haben auf Nirvana, die es heute wieder gibt, lange nicht mehr so erfolgreich wie früher. Wer ist das wohl? Wer von euch beiden, worauf will ich hinaus?
Ich bin
sprachlos.
Unwissend.
Ah, okay. Die haben genau das vorher schon gemacht mit Light und Leis und Lautdynamik. Das müssen wir rausschneiden. Die haben zwei ganz sensationelle ersten Alben gemacht, nämlich Surfer Rosa und Dr. Doolittle.
Ach, okay, nämlich
die Pixies. Okay. Die Pixies!
Oh, genau. Ja, stimmt.
Die Pixies.
Ja.
Selbst euch fällt das hier nicht ein. Ein Grund mehr, sie jetzt zu nennen in unserem
Podcast. Die ersten beiden Veröffentlichungen waren natürlich absolut sensationell. Ja,
ganz recht. Und das alles vor Nirvana. Ne? So, und deswegen möchte ich meinen zweiten Musiktitel endlich spielen. Und das ist von ihrem Dr. Doolittle-Album der Titel Hey. Und ich hoffe mal, der aufmerksame Hörer wird Ähnlichkeiten zu Nirvana feststellen am Sound. Been trying to meet you.
Sehr erfreulich.
Sehr freundlich, ja genau. Das, also ich möchte an dieser Stelle auch noch Kim Deal und ihre Zwillingsschwester erwähnen, die dann die Breeders gegründet haben, die ich eigentlich fast noch besser finde.
Das würde ich nicht sagen, aber
danke.
Zumindest
ja.
Gut.
Ja. Jedenfalls Pixies, Nirvana.
Ich hätte diese Musik vergessen, das ist wirklich toll. Ne?
Ja,
das ist
also
wirklich immer schön, die wieder zu hören.
Ich irgendwie. Dachte, ich hätte mir fast überlegt, die Baser zu nehmen von dem Album, aber dann hätte ich...
Einer meiner Favorites.
Ja, der ist auch klasse, ja, okay. Gut, ja, jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Was ist übrig geblieben vom Grunge? Ich nehme mal ein paar Bands, die heute noch wichtig sind. Was haltet ihr davon? Dann haben wir natürlich Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Hole, Mad Season, Screaming Trees, ne? Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Temple of the Dog. Ja, das sind so die, die mir hängen geblieben sind, die ich heute noch damit assoziiere. Mark Lanegan ist vor kurzem gestorben. Ja. Kurt Cobain, weiß jeder. Scott Weiland hat sich auch mit Drogen über den Rand geschossen.
Ist auch gestorben.
Chris Cornell hat sich dämlicherweise erhängt. Und dann der Sänger von Alice in Chains ist, glaube ich, auch in Drogentod gestorben. Ne? Lane Staley?
Matt Honey ist immer noch lebendig, glaube ich, oder?
Matt Honey, ja, die gibt es noch. Ja, und jetzt komme ich zu meinem Fazit. Was ist übrig geblieben? Richtig geile Musik ist übrig geblieben. Also wirklich fantastische Rockalben. Also Nevermind, unglaublich wichtig. In Utero, ganz toll. Obwohl, wie gesagt, ich bin größerer Soundgarden-Fan. Bad Motorfinger und Super Unknown werde ich auf jede Insel mitnehmen, die es gibt auf diesem Planeten.
Das ist aber schon ein raues Zeug.
Ja, siehst du mal, ich kann auch anders. Und dann haben wir noch Pearl Jam mit 10. Wie gesagt, nach 10 fand ich sie nicht mehr so.
Sehe ich auch so.
Ne? Und dann haben wir noch Stone Temple Pilots Core, finde ich sehr gut. Alice in Chains mit Dirt ist wahrscheinlich auch ihr Meisterwerk.
Es gab auch später, auch Chris Cornell hat später so eine Zusammenarbeit gehabt, hat diese Project gegründet, Audioslave.
Audioslave ist für mich aber kein Grunge mehr. Ja, das ist ja mit den, das ist ja mit den.
Mit Rage Against the Machine, ne?
Rage Against the Machine, der, genau.
Hatte noch ein bisschen Grunge-Touch, ein bisschen Stoner,
genau,
ein bisschen.
Aber ja, kann man natürlich, wenn man Super Unknown, nein, Entschuldigung, Soundgarden mag, kann man natürlich auch.
Darf ich kurz reingrätschen?
Gerne, ja.
Das ist genau das Stichwort, was mir dazu einfallen würde, was du gerade gesagt hast. Die ganze Stoner-Ecke, die sehr, sehr verseucht ist mit 70s und langen, schweren 70er-Riffs. Das könnte man vielleicht ein bisschen als, das ist ja heute eine sehr präsente Szene, die unheimlich viele Gruppen hervorgebracht hat. Und das, da gibt es auch einige Gruppen, die definitiv sich der, ja, der Grunge-Ecke bedienen.
Okay, also um meine Frage zu beantworten, wäre das deine Antwort?
Das wäre meine Antwort aus dem Zusammenhang.
Ja, wunderbar. Ja, dann haben wir natürlich noch, ach, ganz vergessen, wobei ich die immer schwer zusammenbringe mit dem typischen Grunge, sind natürlich die Smashing Pumpkins mit ihren zwei Alben Gish und Siamese.
Herausragende
Alben.
Unglaublich.
Ja, damit haben wir unser erstes Kapitel geschlossen.
Okay.
Ja, ich wusste nicht, dass wir so viel diskutieren.
Das ja, freut aber mich aber. Doch.
Das freut mich aber. Ja, jetzt kommen wir direkt zur nächsten großen Musikströmung und im Rückblick scheint es fast so, Stefan, dass die beiden sich abgewechselt hätten. Ne? Man hat Grunge irgendwie bis Mitte der 90er wahrgenommen und man hat dann Britpop so ab Mitte der 90er wahrgenommen. Also
ja, vor allem man geht so wieder empfunden, zu ne? Zu Großbritannien, man der Grunge ja, war ein amerikanisches Phänomen.
Genau,
ne?
Genau, so, das ist ein super Teil. Einstieg. Genau.
Ich habe den zarten Verdacht, was du spielen wirst.
Und zwar, was ich gar nicht wusste, dass sich Britpop ganz bewusst als Anti-Grunge Bewegung definiert
hat. Das ist
bizarr.
Hat. Das ist sehr bizarr.
Das, hier, es gibt ein tolles Zitat von Damon Albarn. Alban, der Sänger von Blur, vom New Musical Express aus dem Jahr 93. Und das lautet so: Wenn es im Punk darum ging, Hippies loszuwerden, dann werde ich, Damon Albarn, Grunge los.
Mit Song Number One oder was?
Alles Song klar. Two, ja. Song
oder
Two.
Okay, Number Two. So ja. Sieht's aus.
Und die Einflüsse des Britpop sind natürlich klassische 60s Band aus Großbritannien wie The Beatles, The Stones, Mod-Bands wie The Kings, The Who und natürlich die guten alten Small Faces. Wham, bam, thank you, ma'am. Und dann haben wir auch noch die Glamrocker aus den 70ern. Hier müssen wir an dieser Stelle auch David Bowie erwähnen, T-Rex. New Wave Bands haben einen großen Einfluss ausgeübt. Ich nenne mal die Sex Pistols, Clash, Duran Duran. Also jede Band, die nicht bei drei auf den Bäumen sein kann. The Jam, The Police, Madness, Buzzcocks natürlich. Ganz klar die Smith für mich. Und die Stone Roses. Ja, Stone Roses auch eine Band, die mir nie viel gesagt hat. Die waren ja zeitlich etwas vorher, ne? In den späten 80ern, Anfang der 90er, die Stone Roses sind dann sehr schnell hochgegangen und sehr schnell wieder abgestiegen. Ich glaube, die haben dann nicht mal drei Alben hinten gekriegt, oder? Aber wie gesagt, ich bin kein großer Stone Roses. Und, Jim, meiner Ansicht nach ganz deutlich hier zu nennen, die guten alten Ecstasy. Wenn das nicht schon Britpop war, was die zumindest ab Mitte der 80er gemacht haben, dann weiß ich es nicht.
Also im Prinzip ab Anfang der 80er.
Ja, okay. Mhm. Ich gehe, also was Ecstasy angeht, gehe ich überall mit dir hin.
Wir sollten nochmal eine Sendung über
ja,
die machen.
Ja, können wir gerne machen, ja. Ich hoffe, die Leute werden langsam mal neugierig. Stefan.
Ja, ich habe die auch nicht gehört, aber ich mache das beim nächsten
ja,
Mal.
Ja, alles klar. So, und jetzt kommen wir zu den, meiner Ansicht nach, wie gesagt, ich biete hier Diskussionspotenzial. Drei wichtigsten Britpop-Bands. Was meinst du?
Ja, na gut, man muss vielleicht über die etwas kompetitive Situation.
Ja, kommt noch. Ich wollte erstmal
nur die Bands. Und Oasis.
Und die dritte?
The Verve vielleicht?
Nee. Doch, Verve hätte ich jetzt auch noch.
Ja, genannt. Nee, Verve würde ich viel nennen. Ihr werdet sofort so nicken und sagen: Ach so, die, ja. Sehr britisch, sehr intellektuell. Hornbrille, der Sänger. Pulp.
Ja, okay. Ne? Aber das ist sehr glammig halt, ne?
Ich habe ja eben auch über mögliche Einflüsse gesprochen. Ja, genau. Aber die Band, um die es jetzt erstmal geht, ist tatsächlich Oasis. Sollen wir direkt in Medias Res gehen? Was haltet ihr von Oasis?
Ich habe keine Platte von denen, aber es gibt Songs, die gut sind. Und ich glaube, wenn du sie erleben willst, dann musst du sie live hören.
Genau,
das nicht mehr. Ich habe dieser Bruderstreit und dieser ganze Scheiß nie interessiert. Okay. Und auch dieses Großspurige. Ich glaube, sie haben mehr drauf, als man das gemeinhin wahrhaben will.
Okay.
Sie haben ja eine extreme Hardcore-Szene, also die Oasis Ultras. Mhm. Aber das hat mich jetzt nie so brutal gekickt. Ich fand viele andere Bands spannender, aber das ist eine solide Rockband.
Mhm. Ja, interessant ist, also ich war auch eher. Also ich mag Blur sehr, also ich mag den Damon Albarn, für mich der größte, sehr große Musiker unserer Zeit, muss ich sagen.
Oh, okay.
Oasis, ich glaube, das sind die Gallagher-Brüder, ne? Oder so. Und da gibt es diese ähnliche Stress zwischen den beiden.
Genau.
Und ich glaube, der Noel Gallagher
Der
entwickelt sich zur Zeit als ein sehr, also der startet ja. Da hat ja sehr viel jetzt quasi neu gestartet und ich verfolge ihn nicht, aber ich kriege immer mehr mit, dass er wirklich auch sehr viel an Aufmerksamkeit auf jeden Fall bekommt und ich glaube, was er macht, ist gar nicht so schlecht.
Ja, er hat ein riesengroße Big Mouth, haut Sachen raus. Sein Bruder Liam hat jetzt auch wieder eine Solo-Karriere gestartet. Ich glaube, der Noel ist mit High Flying Birds am Start.
Wer ist denn jetzt der Gitarrist von denen?
Okay, der Noel ist der
Gitarrist. Also, dann ist der bin Kopf ich, von dann, Oasis
dann,
gewesen.
Dann bin ich Noel-Fan, weil der andere ging mir immer auf den
Sack. Genau. Okay, und in der Tat hat der Noel auch die ganze Songs geschrieben. Ja. Also, das ist wirklich der Kopf hinter Oasis.
Ja, genau. Ich bin wirklich begeistert, dass wir so in die Diskussion kommen. Richtig klasse. Jetzt haue ich einen raus. Und zwar, ich habe mal was über Oasis gefunden. Und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und zwar hat jemand mal geschrieben, alle Oasis-Songs klingen wie eine Version des Songs Rain von den Beatles. Ich weiß nicht, du kennst es, ja?
Es ist unbestritten, eine B-Seite. Das haben sie auch nie verhehlt, dass sie absolute Beatles-Fans sind.
Ja, das weiß ich, ja. Aber ich finde, wenn man diesen Song Rain, den nicht kennt, soll den sich mal anhören und dann kann er dieses Zitat besser verstehen. Aber die Melodie und die Art zu singen und raus haben, oder ist es, glaube ich, 10 Platten gemacht. Das ist ja gemein. Also ich möchte sagen, wie man vielleicht raushören kann, ich bin nicht der größte Oasis-Fan. Sie haben tatsächlich, also teilweise absolut banale Texte, also die richtig wehtun, auch wenn man kein Englisch kann, muss ich sagen. Ja, Oasis, ihre ersten beiden Alben sind natürlich auch bei mir angekommen. Definitely Maybe and What's the Story Morning Glory, die für mit Ende 90er ganz groß waren, die wahrscheinlich viele kannten und gehört haben. Und dann weiß ich noch genau, ich habe mir die Alben auch auf der CD geholt, alle haben dann auf ihr drittes Meisterwerk gewartet und das war, wer weiß es noch, Be Here Now. Und das war der Mega-Flop überhaupt. Ich habe mir mit Heißhunger diese CD geholt.
Haben sie nur 2 Millionen verkauft?
Ja, dann kam dieses Video, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, mit diesen Hubschraubern und einem Riesen. Und es war nur heiße Luft. Also es war. Und danach ist also die Kreativität und auch die Karriere von Oasis so langsam auch den Berg runtergegangen.
Die Oasis Ultras werden jetzt, zum Glück sind wir in Rumänien.
Ja, ja, genau.
Ja, und die zweite große Band ist eben genannt worden, nämlich Blur. Damon Albarn hat Stefan sich sehr positiv drüber ausgelassen. Ich bin auch da zurückhaltend, weil ich finde, also was man zu Oasis sagen kann, ist, sie klingen alles nur nicht unbedingt britisch. Oasis hätten auch aus Glasgow kommen können. Aber Blur klingen sowas von britisch und dass es mir persönlich zu viel ist. Muss ich sagen.
Ich muss leider sagen, dass ich bei Blur immer geschätzt habe, dass sie halt so variabel sind. So ein Song wie Parklife oder eben Song Number 2, das ist so unterschiedlich. Und der Albarn, der dann ja nach seinem Interesse auch in vielsten, also in den ausgefallensten Bereichen bis in die afrikanische Musik hin erstreckt hat und auch tolle Sachen gemacht hat. Ich bin jetzt kein Gorillaz-Fan oder sowas.
Also ich finde die Gorillaz, es ist ein unglaubliches Projekt.
Aber man muss eben sagen, der Albarn, der hat einfach noch einen ganz anderen Ansatz und der hat sich auch nicht ewig im Brüderzwist da seine Energien da abgerieben, sondern der hat einfach immer Neues produziert.
Okay, wunderbar. Ja, also ich sitze hier ganz offensichtlich zwei Damon Albarn-Fans gegenüber.
Ich bin großer Fan von ihm.
Ja, ich habe mich mit ihm nie so wahnsinnig beschäftigt. Ich möchte trotzdem jetzt, ich wollte kurz auf den Battle of Britpop eingehen, aber ich denke, ich lasse es jetzt. Zwei Singles, die gegeneinander angetreten sind. Einmal von Oasis, einmal von Blur. Blur hat gewonnen, haben mehr verkauft. Es ging um die Songs Country House und Roll With It. Country House, Blur, Roll With It, Oasis. Beides auch heutzutage komplett irrelevanter Titel, meiner Ansicht nach. Kennt keiner mehr. Ja, aber ich möchte trotzdem Blur jetzt auch die Ehre geben, nämlich mit meinem absoluten Lieblingstitel von Blur und es ist der Titel For Tomorrow aus dem Jahr 1993. Da bin ich übrigens zum ersten Mal auf sie aufmerksam geworden und fand dieses Album diesen Song ganz fantastisch.
Und ganz kurz, ey Leute, 93, das ist so lange her. Unglaublich eigentlich. Weil Blur denkt man immer, boah, das ist eine frische Gruppe. Mm. 93
Jahre. Ja, das ist 30 Jahre her.
Ja, ja. Meine Fresse.
Übrigens, die ganzen Titel, die wir hier spielen, finden Sie auf Spotify. Immer wenn die auf die Episode schauen, da gibt es einen Spotify-Link, da kann man alle Lieder hören. Nicht nur von der Folge, sondern in der Regel von der ganzen Aufnahmesession.
Ich dachte, wir duzen unsere Hörer.
Ja. Ich dachte an eine besondere Zuhörerin, aber ist egal. Okay, wollen wir mal in dem Song For Tomorrow hören?
Yes.
He's a 20th century boy. With his hands on the rails, trying not to be sick again, and holding on for tomorrow. Land that ice cracks on a seamless line. He's hanging on for dear life, and so we hold each other tightly.
Kann man hören.
Ganz netter Refrain. La, 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 la. Wie gesagt, wir reden von Pop, nicht von Rock.
Naja, gut.
Aber der Titel gefällt
mir
heutzutage noch.
Ja, was auch sonst.
Da heißt es schließlich auch Rock.
was mit Rock und Vinyl
und der heißt
was mit Pop.
Und ja, ja, genau.
Aus gutem Grund.
Aber du hast ja völlig recht. Alban als, also der britischer geht es ja gar nicht mehr. Und aber eben sehr, sehr, sehr abwechslungsreich und ideenreich und auch sehr witzig zum Teil. Und ich man darf auch nicht vergessen, die konnten auch gut spielen.
Ja, ja.
Und ich meine, die waren ja auch,
muss man erwähnen,
die waren ja auch, der Coxon hat eine Menge Solo-Sachen gemacht, die dann ein bisschen garagiger waren. Toller Gitarrist. Ich meine, sie konnten es einfach.
Ja, ist klar. Ja, und jetzt komme ich wieder zu der zu dem Punkt, den ich eben bei Grunge auch schon hatte. Was ist übrig geblieben? Ich nenne euch mal ein paar Bands, meiner Ansicht nach, die man heutzutage noch hören kann, die wichtig waren.
Bist du bei Grunge oder Britpop jetzt?
Ich bin seit 10 Minuten bei Britpop.
Nee, weil du meinst gerade Grunge.
Nee, bei Grunge habe ich es ja eben auch schon genannt.
Genau.
Ein paar Bands genannt. Okay, die.
Also der Einfluss von Grunge in Richtung Britpop?
Nein.
Ich dachte, wir sind bei Britpop jetzt.
Ja, okay. Welche Bands kann man heute noch hören oder sind wichtig oder haben Spuren hinterlassen? Eben Jim von dir genannt, The Verve. Dann die Stefan von dir genannt,
The Verve. Ja, ist völlig egal.
Und dann die erste Britpop-Band, die ich persönlich mir zugelegt habe, Suede mit ihrem Debütalbum. Begriff?
Ja, doch.
Ja.
Aber auch.
Was war das für ein Geräusch?
das zeigt meinen inneren Zwiespalt.
Ah, ja,
einerseits okay. Faszinierend, toller Frontmann, doch sehr. Ich habe die immer irgendwie mit manieriert, so Glam in der. Auch wie Pulp, so eine sehr glammige
Brian Ferry und
Geschichte.
So, ein bisschen, ja, ja.
Ja, ja, okay. Also sehr mondän irgendwie.
Mm, okay. Dann haben wir noch Supergrass.
Oh ja,
ne?
Bestimmt.
Oh ja. Dann tatsächlich das erste Radiohead-Album. Das auf wird deine Fall. Lieblinge
ja. Sein. Ich finde, Radiohead ist eine ganz exquisite Gruppe. Ich habe keinen Tonträger von denen. Ich habe jetzt nochmal in der Folge der Sendung neulich mal in ein paar Stücke reingehört. Aber man muss sich einfach wirklich Zeit mitnehmen. Du kannst nicht einfach in so ein Radiohead-Album mal kurz reinskippen. Du musst dich wirklich intensiv mit dem beschäftigen. Und das ist tolle Musik, die ich mir noch zu erschließen habe.
Okay, sehr schön formuliert. Sehr schön, das da mache ich mir einen Sticker von. Und zwar, The Bands ist sehr, also fast vielleicht sogar das Album, was am einfachsten zugänglich ist, ne? Ich weiß nicht, Pablo Honey kenne ich nicht so gut, aber The Bands ist ein wirklich nettes Britpop-Album. Ne?
Ja, Pablo Honey ist auch, glaube ich, auch ganz zugänglich.
Auch mit tollen Songmaterial. Ja, und dann, was gibt es heute? Was ist heute von Einflüssen und Bands? Und da bin ich tatsächlich bei meiner Recherche auf sowas gestoßen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Sowas wie der Begriff Second Wave of Britpop. Der Anfang dieses Jahrhunderts angefangen hat, und da werden so Bands genannt wie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Keane's, Star Sailor,
Muse, ah ja, ja,
Franz
doch.
Ferdinand, Maximo Park, eine komische Band namens Arctic Monkeys, The Kooks, Libertines, Baby Shambles und so, die werden da irgendwie alle drunter gefasst. Dann habe ich noch Block Party, Future Heads und
sehr
so.
Sehr unterschiedlich.
Was meint ihr dazu?
Ja, das sind tolle sagen? Bands, ja. Alle, ne? So Star Sailor, also aber ich hätte die jetzt nicht mehr unbedingt noch in diese The Libertines. Also ich weiß nicht, für mich ist das kein Britpop mehr, ich kann es oder so.
Also das ist gute Musik und die haben sehr, sehr gute einzelne Songs rausgebracht, aber das Labeln ist ja immer schwierig. Also weil ja die einzelnen Gruppen oft viele Einflussstränge haben und dann ist die Frage, ist das jetzt poppig oder ist das grungig? Ja, ja. Ist das aus einem ganz anderen Independent-Kontext gezogen?
Von uns eher nein, ne, zu diesem Second Wave. Dann noch ein paar ganz zum Schluss wichtige Alben. Die ersten beiden Oasis-Alben haben wir drüber gesprochen. Dann muss man natürlich von Blur, Park Life, Modern Life is Rubbish nennen. Pulp, Different Class, ne? Zumindest das. Suede, Dogman Star, Verve, Urban Hymns. Hymns, ne? Urban Hymns. Das, wo eher mega.
Bittersweet Symphony.
Wo die Rolling Stones ja not amused waren. Ne?
Die sollen sich nicht beschweren.
Ja, die haben sich ja dann irgendwann 20 Jahre später auch geeinigt, glaube ich. Der Radiohead habe ich genannt. Ocean Color Scene, vielleicht kann man noch nennen. Musty Shoals, Elastic, Manic Street Preachers. Ja, Supergrass müsste man vielleicht
nennen. Ja.
Ne? Die kann man heute noch nennen.
ich kann auch alte Platten gut hören. Happy Mondays zum Beispiel würde mir sofort einfallen. Völlig aus dem Konzept gefallen. Die zweite Platte von denen, okay, von John Cale produziert. Völlig geil und manischer. Ja, diese ganzen Creation-Label-Sachen, sehr tanzbar zum Teil und verrücktes Zeug. Die Briten haben es einfach drauf, was Musik angeht.
Ja, okay, wie gesagt, ich sag dir ja auch ganz bewusst, Jim, das ist mein persönliches Fazit.
Das geht nicht.
Und ich möchte gerne auch diese, ja, Stefan, was sagst du noch?
Ich finde es immer schwierig, also du kennst mich ja, ich muss ja nicht unbedingt da einen ganz harten Strich ziehen. Also
Es war eine wichtige Zeit in meinem Leben, die 90er.
Auch. Ich höre immer wieder gerne sowohl Grunge als auch Britpop, also Blur, fand ich schon, was die gemacht haben, fand ich sehr gut. Die Alben liebe ich.
Okay, auch heute noch, ja.
Ja. Ich finde, dass der Damon Albarn seine eigentliche Dimension mit Gorillaz bekommen hat, aber auch diese Zeit, weil ich so tiefe Erinnerungen an diese Zeit habe, höre ich einfach immer noch gerne und das ist tolle Musik,
ja, finde ich. Okay. Ihr könnt euch vielleicht denken, dass ich noch einen Abschlusssong im Petto habe. Welcher könnte das denn sein? Ein Song, der in gewisser Weise etwas krampfig, aber dennoch gekonnt, also von mir jetzt als Auswahl, beide Genres zusammenführt.
Song Tout von Blur.
Genau der. Bitteschön. Damit verabschieden wir uns für heute. Kommt gut nach Hause.
Wir müssen auch unseren Flieger kriegen. Ne?
Ja, also. Ja, okay. Kommt gut nach Hause.
Ja, genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.